Kompass. Hallo und herzlich willkommen zum Alltagskompass. Mein Name ist Katrin und wir reden heute über eine der wichtigsten oder eigentlich die wichtigste finanzielle Entscheidung, die man irgendwann im Leben treffen kann, und zwar über den Kauf von Immobilien. Dazu habe ich mir einen Gast eingeladen, den ich jetzt ganz herzlich begrüßen möchte. Hi, magst du dich vielleicht mal kurz vorstellen?
Hallo, ja, ich bin der Jörg und ich befasse mich ganz, ganz viel mit Immobilien und mit Immobilienfinanzierung. Insofern freue ich mich sehr, dass wir heute einfach ein bisschen miteinander quatschen.
Ja, das freut mich auch. Und was genau ist so deine Funktion? Also was macht dich zum Experten?
Ich habe vor circa 25 Jahren ein Unternehmen gegründet, das heißt Immofinanz. Wir sind Baufinanzierungsmakler und befassen uns tagtäglich mit Bewertung von Immobilien, mit Finanzierung von Immobilien, geben vielen Kunden Hilfestellung dabei, wenn sie genau diese Entscheidung, die du gerade schon bezeichnet hast, die meist doch größte wirtschaftliche Entscheidung im Leben, optimal und vernünftig aufsetzen wollen. Ja, da sind wir halt dabei und ich glaube, da kann ich euch ein bisschen was zu erzählen.
Sehr gut. Warum sollte man denn überhaupt in Immobilien investieren?
Naja, das ist so ein bisschen die Frage, aus welcher Ecke kommst du? Also es ist auf der einen Seite investiere ich natürlich in Immobilien, um selber drin zu wohnen. Das heißt, ich habe irgendeinen Wohnraum, den ich ansonsten alternativ mieten müsste. Und da ist es natürlich schon eine interessante und spannende Frage, kann ich das nicht auch kaufen oder kann ich das nicht über die Jahre dann eben vielleicht auch abbezahlen, wenn ich es nicht bar bezahlen kann über eine Finanzierung? Und die andere Idee ist natürlich die, macht es auch Sinn, Immobilien zu kaufen, um sie zu vermieten und damit eigenes Vermögen aufzubauen, eine eigene Altersversorgung aufzubauen. Alles das sind die Motivationen, die eigentlich erstmal hinter so einer Immobilie stecken können.
Genau, das ist ja immer so das Hauptargument zu sagen, warum soll ich Miete zahlen, wenn ich genauso gut meine Wohnung abbezahlen könnte oder mein Haus abbezahlen könnte. Das ist aber ja ein kleines bisschen eine Milchmädchenrechnung, ne? Da kommen ja noch weitere Kosten auf einen zu. Das ist ja dann nicht nur die Rate an die Bank, die man abbezahlen muss, oder?
Nicht ganz, aber das hängt natürlich ein bisschen davon ab, was ich für eine Immobilie habe. Also zunächst mal muss man sagen, wenn ich miete, dann gebe ich natürlich einen Mietbetrag an meinen Vermieter, für den darf ich dort wohnen. Und wenn ich eine Immobilie besitze, dann bin ich natürlich für die Instandhaltung gleichermaßen verantwortlich. Bei einer Eigentumswohnung muss ich eine Instandhaltungsrücklage kalkulieren, die ich an die Eigentümergemeinschaft gebe. Habe ich ein kleines Häuschen, muss ich selber dafür Sorge tragen, dass die Dinge, die kaputt gehen, letztendlich auch in irgendeiner Form wieder hergerichtet werden können. Darüber hinaus habe ich in der Regel dann eine feste monatliche Belastung, die sich aus Zins und Tilgung zusammensetzt. Und im Endeffekt ist der Zinsanteil natürlich genauso wie der Mietanteil ein verlorenes Geld. Mhm. Das heißt, wenn ich also als Mieter einen monatlichen Betrag bezahle von 1.000 Euro beispielsweise und dafür darf ich in meiner Wohnung wohnen und ich würde alternativ eine Baufinanzierung aufbauen, wo ich vielleicht 1.000 Euro an Zinsen zahlen muss an die Bank, dann sind die 1.000 Euro genauso weg.
Ja.
Ja. Die beiden Zahlen kann ich erstmal gegenüberstellen. Nur ist es natürlich so, dass bei der Finanzierung zu meinen 1.000 Euro in diesem Beispiel Zinsen noch eine Tilgung dazukommt. Und mit dieser Tilgung erreiche ich, dass es irgendwann mal zurückgezahlt und damit mein Eigentum, mein wirtschaftliches Eigentum ist.
Okay. Und was wären jetzt denn so die ersten Schritte? Also ich überlege mir jetzt eine Wohnung zu kaufen oder ein Haus. Was mache ich denn dann als allererstes? Was würdest du sagen?
Ja, du solltest dir zunächst mal Gedanken darüber machen, was du monatlich eigentlich ausgeben kannst und möchtest. Und diese Summe, die du dort ausgeben möchtest, die muss dauerhaft funktionieren. Die muss auch dann funktionieren, wenn eine Waschmaschine kaputt geht und du noch in Urlaub fahren möchtest und all das, was so dazugehört. Das kann das Budget sein, mit dem du kalkulierst. Und wenn du jetzt beispielsweise sagst, das ist eine Summe von 1.000 Euro, dann kann man relativ einfach hochrechnen, für ungefähr 1.000 Euro im Monat kannst du heute 200.000 Euro recht unkompliziert finanzieren, um da vom monatlichen Budget so klar zu kommen. Das ist die eine Zahl, die für dich wichtig ist. Die zweite ist, so viel wie möglich Eigenkapital aufzubauen. Natürlich, um so wenig wie möglich finanzieren zu müssen, aber auch, um letztendlich so stabil wie möglich in eine Finanzierung reinzugehen. Denn ein Banker, der dir ein Darlehen geben soll, um eine Immobilie zu kaufen, wird von dir verlangen, dass du zumindest ein bisschen Eigenkapital einbringst, um zum Beispiel Erwerbsnebenkosten zu finanzieren und vielleicht auch einen Teil der Kaufpreissumme oder aber Modernisierung oder sonstige Dinge. Das heißt, die zweite Hälfte der Überlegung ist, wie viel Eigenkapital habe ich und wie viel Eigenkapital kann ich möglicherweise aufbauen.
Erwerbsnebenkosten ist jetzt sowas wie ein Notar, eine Notarin, sowas, oder?
Genau, also du musst halt kalkulieren, wenn du einen Kaufpreis vorgeschlagen bekommst für eine Immobilie von 200.000 Euro, dann ist damit leider noch nicht alles erledigt. Du hast Grunderwerbsteuer zu zahlen. Grunderwerbsteuer ist von Bundesland zu Bundesland ein wenig unterschiedlich und liegt zwischen 3,5 und 6,5%. Das heißt, diese erste Summe musst du schon mal von deinen 200.000 Euro nochmal oben drauf kalkulieren. Dann werden ungefähr 2% fällig, die für Notar- und Gerichtskosten anfallen werden, weil es braucht einen notariellen Kaufvertrag. Der Notar muss den Kauf und den Kaufvorgang überwachen und dafür wird er eine Rechnung stellen. Und auch das Amtsgericht, das dann Eintragungen im sogenannten Grundbuch vornimmt, also die wirkliche Umschreibung der Immobilie vornimmt, wird auch Gebühren verlangen. Das sind circa 2%. Naja, und dann haben wir sehr, sehr oft einen Immobilienmakler dabei. Und da kannst du auch im Schnitt mal davon ausgehen, dass die eigentlich in der Regel so bei 3,5% in etwa sind, die dann nochmal oben drauf kommen werden. Also roundabout 10-12% gehen nochmal fliegen. Und diese Summe sollte man sinnvollerweise mal mindestens aus Eigenkapital bedienen können.
Wenn du jetzt sagst, man soll erstmal so überschlagen, was hat man denn an Eigenkapital? Ne? Da fällt ja wahrscheinlich alles rein, von dem Zwanni, den ich im Geldbeutel habe, bis zu Spareinlagen, Tagesgeldkonten und so weiter. Würdest du sagen, es gibt eine Form von Eigenkapital, das ich besser nicht anfasse? Also eine Risikolebensversicherung vielleicht jetzt nicht mit einkalkulieren oder das Sparschwein der Kinder, oder gibt es da was?
Ja, also man muss halt sagen, dass es gibt zwei Betrachtungen dabei. Die eine Betrachtung ist, dass du natürlich erstmal dein Vermögen insgesamt aufarbeitest. Da gehört vieles von dem dazu, was du gerade gesagt hast. Da gehört natürlich alles dazu, was ich irgendwie, da gehören auch Rückkaufswerte von Lebensversicherungen beispielsweise dazu. Damit arbeite ich mal auf, wo stehe ich denn eigentlich? Das Thema, der Begriff Eigenkapital ist aber eine andere Summe. Das ist die, die ich wirklich in diese Finanzierung einbringen kann und möchte. Und diese Summe darf mich in den anderen Themen natürlich nicht belasten und beeinträchtigen. Also wenn ich meine Altersversorgung beispielsweise über Rentenversicherungen aufbaue und würde jetzt Kapital daraus ziehen, um das in einer Immobilie zu stecken, dann habe ich natürlich gleichzeitig meine Rentenversicherung geschwächt. Gleiches gilt für das Beispiel, was du gerade gesagt hast. Ich kann natürlich nicht ohne weiteres das Sparbuch meiner Kinder leer machen und dann hinterher da stehen und sagen, ey, Chipetti. Also Eigenkapital ist die Summe, wo du sagst, okay, die möchte ich gerne für meinen Immobilientraum einsetzen. Und das sollte dann eher Gelder sein, wie du es gerade beschrieben hast, das auf Konten liegt. Das weitere Vermögen, was ich habe, darzustellen gegenüber einer Bank, ist durchaus sehr wichtig, um meine Bonität zu verbessern. Bonität heißt, wie schaut eine Bank auf mich drauf? Findet die mich wirtschaftlich gut, stabil, sauber? Möchte sie gerne mir Geld leihen? Und da macht es schon sehr viel Sinn, seine ganze Bonität offenzulegen und darzulegen. Aber das Eigenkapital ist nur das, was wirklich eingesetzt werden soll.
Und gibt es eine, also ich habe mich in Vorbereitung auf den Podcast natürlich auch ein bisschen schlau gemacht, wie viel muss man denn ungefähr an Monatseinkommen haben, damit sowas wie Eigentum überhaupt in den Bereich des Möglichen rückt. Da habe ich jetzt eine Zahl gelesen, und zwar eine Mindestgrenze für Wohneigentum, Monatseinkommen betreffend, lag bei 3.600 Euro. Würdest du dem zustimmen?
Nein. Also die Zahl ist definitiv, kann man die nicht unkommentiert stehen lassen. Also erstmal ist sie zu hoch. Ich will mal eine andere Formel in den Raum stellen. Ich würde sagen, ein Wohnen darf maximal ein Drittel meines Haushaltseinkommens ausfüllen. Bedeutet, wenn ich mit Wohnen meine, die Finanzierung und zusätzlich dazu aber auch, wir haben eben mal ganz kurz schon mal über Instandhaltungskosten gesprochen, also Instandhaltungsrücklagen bei der Eigentumswohnung oder meiner Nebenkosten, die ich eben auch habe. Diese Summe sollte 35% nicht übersteigen. Und damit wird eigentlich schon klar, wo so ein Budget ungefähr sinnvollerweise liegt. Das heißt, verdiene ich nur 2.000 Euro, dann rede ich halt eben auch nur von einer Wohnung, die vielleicht 500, 600 Euro an Finanzierungsbelastung hat. Aber da eine feste Mindestgröße kann man nicht benennen.
Kommt halt, wie du sagst, halt immer ganz drauf an, was möchte man denn, ne? Okay.
Genau.
Wenn ich jetzt mir ein Objekt aussuche, worauf ist denn dann zu achten? Also gehen wir mal davon aus, ich suche mir was aus, wo ich selber drin wohnen möchte. Ist ein Altbau besser? Altbauwohnungen haben natürlich ihren Charme. Als jemand, der in einer Altbauwohnung wohnt, kann ich auch sagen, ist schön, ist aber auch super schwer, da was aufzuhängen, weil man nicht immer eine gute Wand dahinter hat. Muss ich auf Neubauwohnungen gehen, die aber natürlich sehr rar gesät sind? Hast du da Empfehlungen?
Ich glaube, dass du zumindest immer ein bisschen weiter schauen musst als nur in das Jetzt und Hier. Also wenn ich eine Altbauwohnung kaufe oder eine Bestandsimmobilie kaufe, dann kaufe ich damit natürlich einen Zustand, also einen altersgeminderten Zustand. Ja? Das bedeutet, dass wenn ich jetzt eine Perspektive von 20, 30 Jahren in so einer Immobilie habe, und das ist erstmal die Perspektive, die ich erstmal jetzt haben sollte, dann muss ich bei einer älteren Immobilie natürlich mir auch die Frage stellen, was wird an Kosten auf mich zukommen? Was wird kurz-, mittelfristig auf mich zukommen? Was wird aber auch langfristiger auf mich zukommen? Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, wenn es um die Bewertung einer Bestandsimmobilie geht, immer wieder zu überlegen, ja, der Kaufpreis ist das eine heute, aber die Investition in den nächsten 5 bis 10 Jahren, die muss ich eigentlich schon in den Kaufpreis mit einpreisen, ist sie übrigens auch. Ja, weil natürlich ist der Neubau teurer als die Bestandsimmobilie, genau deswegen. Weil ich müsste bei der Bestandsimmobilie dem Grunde nach, um in einen vergleichbaren Zustand zu kommen, natürlich auch weitere Investitionen tätigen in Energieeffizienz, in Dämmung, in Heizung, in Elektro, in was auch immer. Und das gilt es mit zu berücksichtigen. Der Neubau hat natürlich den Vorteil, ich kann oftmals so ein bisschen mitgestalten. Ich kann mich noch mehr mit einbringen und ich habe normalerweise erstmal die nächsten 15, 20 Jahre Ruhe, was Renovierungen angeht, aber dafür ist es auch teurer. Ich würde noch einen Satz hinzusagen, aufgrund der Tatsache, dass es so viel teurer ist und wir natürlich heute auch in uns in einem etwas höheren Zinsniveau bewegen, ist der Neubau für viele heute wirtschaftlich gar nicht darstellbar. Also wir werden uns, viele von euch da draußen werden sich sicherlich eher mit einer Bestandsimmobilie auseinandersetzen.
Okay, und wenn ich habe mir jetzt eine Wohnung ausgesucht und habe meine finanziellen Mittel überschlagen, was ist denn dann der nächste Schritt? Also wahrscheinlich gehe ich ja erstmal zu meiner ganz normalen Hausbank und frage, was könnt ihr für mich tun? Könnt ihr mich irgendwie unterstützen?
Also ich gehe zumindest zu jemand, der mit mir finanzierungsmäßig da drauf schaut. Das ist vielleicht die Hausbank. Das ist zunehmend, muss man ehrlicherweise sagen, im heutigen Markt zunehmend auch Finanzierungsberater, wie wir das beispielsweise sind oder auch andere Mitbewerber, wo ich sage, Mensch, ich habe hier ein Projekt, ich habe hier meine persönliche Einkommens- und Vermögenssituation. Wie schaust du da drauf? Kann ich mir das leisten? Welche Fördergelder kann ich möglicherweise noch in Anspruch nehmen? Wo kann ich irgendwelche Zuschüsse noch kriegen? Worauf muss ich achten, um da für mich ein Finanzierungskonzept rauszubilden? So, das ist, glaube ich, dann der erste Schritt. Wobei man diesen ersten Schritt nicht erst dann gehen muss und sollte, wenn ich schon die konkrete Immobilie gefunden habe, dann ist es oftmals schon eigentlich fast zu spät, weil der Markt trotzdem noch nach wie vor sehr schnell ist. Das heißt, dann, wenn ich eine passende Immobilie gefunden habe, werde ich im Zweifel auch relativ schnell reagieren müssen. Und das kann ich am besten, wenn ich meinen persönlichen Rahmen, mein persönliches Budget schon im Vorfeld mit jemandem besprochen habe. Und dazu würde ich raten, das heißt, wenn ihr also die Idee habt, euch mit Immobilien befassen zu wollen, dann solltet ihr mit einem Finanzierungspartner frühzeitig in den Dialog gehen.
Und wahrscheinlich idealerweise auch Vergleiche einholen, oder? Also da kann man bestimmt.
Ja, das ist die Frage, mit welchem Finanzierungspartner ihr in den Dialog geht. Wenn ihr natürlich mit eurer Bank in den Dialog geht, dann seid ihr sicherlich gut beraten, eine zweite, dritte, vierte, fünfte Meinung einzuholen. Wenn ihr mit einem Finanzierungsmakler in den Dialog geht, dann tut der das für euch. Das heißt, der Finanzierungsmakler ist ja genau dafür da, um aus den unterschiedlichen Möglichkeiten des Marktes euch aufzuzeigen, was da optimalerweise für euch passen kann.
Du hast jetzt von Fördergeldern und Fördermöglichkeiten gesprochen. Also gibt es da Institutionen oder Vereine und Richtlinien, die dich quasi da unterstützen beim Häuserkauf?
Genau, also es gibt für unterschiedliche Projekte unterschiedliche Fördertöpfe, sofern sie denn dann gefüllt und vorhanden sind. Der größte Topf dabei ist eigentlich immer die KfW, das ist die Kreditanstalt für Wiederaufbau. Dort gibt es unterschiedliche Programme für die Förderung von Familien. Da gibt es Programme für energieeffizientes Sanieren oder energieeffizientes Bauen, wo ich in der Regel ein deutlich günstigeres Zinsniveau zahlen muss. Dann gibt es regional viele Landesbanken, die dann nochmal zusätzliche Programme auflegen, um in der Regel allerdings auch wieder die gleiche Zielgruppe zu stützen. Es geht eigentlich immer um Familien oder um Energieeffizienz und oder. Es gibt auch darüber hinaus für bestimmte Sanierungsmodelle, Modernisierungsmaßnahmen gibt es sogenannte nicht rückzahlbare Zuschüsse. Das heißt, wenn ich also da meinetwegen die Heizung austausche oder das Dach dämme und die Fassade mache, dann kann ich da möglicherweise auch nochmal Zuschüsse von 10%, 20%, 25% bekommen, die ich einfach aufs Konto überwiesen bekomme als Subvention. Da hinzugucken macht sehr viel Sinn. Und das auch in die Finanzierung zu integrieren, weil wenn ich eben so einen Richtwert mal rausgegeben habe, wie viel kann ich mir denn für welches monatliche Budget leisten, dann verändert sich diese Zahl natürlich zu euren Gunsten, wenn ich ein niedrigeres Zinsniveau zahlen muss. Dann kann ich mir natürlich gleichzeitig eine höhere Summe leisten.
Verstehe. Ja?
Aber diese Fördertöpfe sind schon ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Vielleicht ein Nachsatz dazu noch. Ein Teil dieser Fördergelder wird direkt von eurem Finanzierungspartner mit beantragt. Ein Teil davon müsst ihr allerdings auch selbst beantragen.
Okay. Und ist es denn jetzt sinnvoller, nur von der Reihenfolge her, suche ich mir erst ein Objekt, das ich vielleicht schon besichtige und gehe dann zur Bank? Oder gehe ich erst zur Bank, weil ich sage, mehr als 500.000 Euro kann ich nicht ausgeben, das werde ich nicht stemmen können mit dem, was ich zurückzahlen kann in meinem Leben, und suche dann die Immobilien auf die Gefahr hin, dass ich dann vielleicht gar nichts finde und diesen Vertrag wieder zerreißen muss? Oder was ist da die bessere Reihenfolge?
Der Vertrag ist an der Stelle noch nicht zustande gekommen. Also der richtige Weg wäre eigentlich, mit einer Immobilie, die dich interessiert, mal auf einen Finanzierer zuzugehen und zu sagen, lass uns da mal gemeinsam drauf gucken. Denn nicht die erste Immobilie, die du irgendwo in irgendeinem Online-Portal oder wo auch immer oder in einem Schaufenster eines Maklers findest, wird auch die sein, die du kaufst. Da kann ich nur zu raten, entwickel dich erstmal in das Kennenlernen deiner eigenen Wohnansprüche rein. Also es macht sicherlich Sinn, sich erstmal so ein Stück weit konkreter zu fragen, was möchte ich denn eigentlich haben, wie möchte ich denn wohnen, wie viel Zimmer möchte ich denn haben, worauf möchte ich denn wirklich unbedingt einen Schwerpunkt legen. Und wenn ich das dann geschafft habe und habe dafür mal ein Musterobjekt gefunden, dann würde ich das versuchen, mit einem Banker zu konkretisieren oder mit einem Finanzierungsberater, um danach gezielter suchen zu können. Das heißt dann, wenn ihr einmal mit einem Finanzierungsberater das durchgegangen seid und er sagt euch ein Budget von 350.000 Euro, kannst du dich gerne orientieren, dann geht ihr natürlich mit einem ganz anderen Hintergrund auf den Markt zu.
Okay, und jetzt schaue ich mir hier irgendeine Immobilie an. Worauf ist denn dann ganz besonders zu achten? Es sind ja bestimmt mehr Faktoren als ist hübsch, große Fenster und gute Lage.
Also es gibt, ein Punkt war definitiv dabei, das ist die Lage. Aber es gibt eigentlich einen ganz wichtigen Begriff, der bei Immobilien immer eine große Rolle spielt, das ist die sogenannte Drittverwendungsfähigkeit. Denn ihr kauft jetzt eine Immobilie mit Begeisterung, aber es kann durchaus sein, dass ihr zu irgendeinem Zeitpunkt diese Immobilie anders verkaufen, vermieten oder anders nutzen wollt. Weil sich euer Leben verändert, ihr geht jetzt alleine rein, trefft einen Partner, ihr geht als Partner rein und habt irgendwann zwei Kinder oder es verändert sich genau andersrum. Das heißt, bei einer Immobilienentscheidung ist wichtig, dass ich sie jederzeit gut veräußern kann oder gut verwerten kann. Und deswegen ist die sogenannte Drittverwendungsfähigkeit wichtig. Das besagt, dass ich draufschauen muss, wie würde denn der Markt auf diese Immobilie reagieren. Also habe ich hier sehr wahrscheinlich auch andere Käufer, die diese Immobilie gerne kaufen wollen würden. Oder sehr wahrscheinlich Menschen, die sie gerne mieten wollen würden, weil es in einer guten Lage ist, in einer zentralen Lage ist, weil es eine nachgefragte Ecke ist. Also ganz schwierig ist halt zum Beispiel in einer Region, die ganz, ganz wenig nachgefragt ist, wo eigentlich keiner hin will, wo viele Leerstände sind. Da kriegt man zwar vielleicht heute eine günstige Immobilie, läuft aber Gefahr, dass man natürlich auch da steht, wenn man sie mal irgendwann verkaufen würde. Darauf würde ich ganz, ganz viel achten. Und insofern ist Lage und Drittverwendungsfähigkeit eigentlich das Hauptaugenmerk. Und es muss natürlich gefallen.
Auch so Energieeffizienz spielt ja jetzt nochmal eine deutlich größere Rolle als noch vor ein paar Jahren.
Ja, das wird es auch immer mehr. Also wir werden immer mehr die Situation haben, dass Bestandsimmobilien nach ihrer Energieeffizienz bewertet werden und abgewertet werden. Das heißt, da wo Immobilien ein sehr, sehr altes, sehr, sehr alte Immobilien einen schlechten Energieeffizienzwert haben, wird es eine deutliche Absenkung von Kaufpreisen geben, weil wir uns natürlich immer mehr gesetzlichen Grundlagen ausgesetzt sehen, dass diese Immobilien innerhalb eines bestimmten Zeitfensters energieeffizient saniert werden müssen. Das letztes Jahr verabschiedete Gesetz, das GEG-Gesetz, hat ja vieles dazu schon gesagt, wo wir eben davon ausgehen müssen, dass Immobilien in den nächsten 10 Jahren doch erheblich saniert werden müssen. Und wenn ich jetzt eine sehr günstige Immobilie kaufe, aber dann weiß ich, muss mindestens mal die Heizung machen und ich muss mindestens vielleicht mal die Fenster machen und ich muss mindestens mal die Dachdämmung machen, dann sind das schnell mal 100.000 Euro, die kommen auf meine vermeintlich jetzt günstig erworbene Immobilie da drauf und da muss ich hingucken.
Und um dahin zu gucken, holt man sich da am besten bei der Besichtigung eine Gutachterin oder einen Gutachter dazu? Weil ich habe ja keine Ahnung von sowas.
Genau, also bei einer älteren Immobilie, bei einer Bestandsimmobilie, da macht es sicherlich immer Sinn, jemand dazu zu nehmen, der das ein Stück weit einschätzen kann. Das kann ein Sachverständiger sein, kann aber auch sehr, sehr gut direkt ein Handwerker sein. Also oftmals ist der Blick des Gebäudesanierers, des operativ arbeitenden Gebäudesanierers, darauf wirklich ein sehr, sehr guter. Das kann natürlich auch ein Architekt sein oder das kann auch ein Immobilienmakler, Immobilienfachmann sein. Ich glaube, man darf das auch nicht überbewerten. Du kaufst, wenn du eine Immobilie kaufst, immer ein Stück weit eine Katze im Sack. Das wirst du auch nicht ändern können. Das wirst du auch noch nicht ändern können durch noch so viele Architekten und Sachverständige, die du da durchschiebst, weil die nicht von jeder Wand eine Materialprobe machen und weil sie nicht die Schränke von der Wand rücken und nicht sehen, was dahinter ist. Also dieses Risiko, dass da irgendwo vielleicht mal noch Feuchtigkeitsschäden sind oder alte Leitungen oder alte Rohre ausgetauscht werden müssen, das wirst du so in der Hundertprozentigkeit auch nicht wegkriegen.
Da macht es wahrscheinlich Sinn, zusätzlich noch über einen Rechtsschutz nachzudenken, oder? Wenn man was gekauft hat und dann merkt, man hat Schimmel bis unter das Dach.
Bestimmt keine schlechte Idee. Da wird es im Zweifel mal dazu kommen müssen. Aber ich kann dir aus der Praxis sagen, so dramatisch ist es dann meistens auch nicht. Also die meisten Immobilien, die von Privatleuten verkauft werden, wurden von denen bis dahin auch noch vernünftig genutzt. Und so viel versteckte Mängel sind da eigentlich normalerweise nicht drin.
Da kann ich mir vorstellen, dass die Verhandlungsbasis oft so ein bisschen schwierig ist, wenn Leute ihr Eigenheim verkaufen, weil ja dann emotionaler Wert auch noch dranhängt. Und da dem Verkäufer oder Verkäuferin zu sagen, da hast du dich nicht gut drum gekümmert um dein Lebenswerk und deshalb würde ich gerne 100.000 Euro weniger zahlen, ist wahrscheinlich auch nicht die Basis für eine konstruktive Diskussion.
Das ist eine ganz schwierige Diskussion und da würde ich gerne die Lanze brechen für einen oftmals etwas verschriebenen Berufsstand, wo ich aber ganz gerne auch tatsächlich die Jungs ein bisschen unterstützen würde. Das sind nämlich die Immobilienmakler. Damit meine ich den Immobilienmakler, der seinen Job wirklich gut macht. Und davon gibt es ehrlicherweise doch eine ganze Menge. Warum erwähne ich den an dieser Stelle? Weil eigentlich ist es genau seine Rolle, diese beiden emotionalen Dinge aufeinander zuzuführen. Wir haben in der selbstgenutzten Immobilie, die verkauft wird, insbesondere wenn es ein älteres Haus ist, in dem man sehr, sehr lange gelebt hat und möglicherweise auch mit der Familie gelebt hat, das ist ja eine sehr, sehr häufige Verkaufssituation, haben wir natürlich wahnsinnig viel Emotionen und oftmals eine ganz andere Wertschätzung für das, was da drin ist. Ja, also da sind schmiedeeiserne Türen davor gebaut, da sind tolle Sachen gemacht, da sind Holzdecken verkleidet und wie auch immer. Und der Verkäufer sieht das für sich als besonders wertvoll an, weil er da Material reingesteckt hat, weil er es vielleicht sogar selber gemacht hat, weil er viel Geld ausgegeben hat. Und der Käufer sagt, ach du große Schande, der ganze Mist muss weg. Das ist eine ganz unterschiedliche Betrachtungsweise in der Wertfindung. Und die Aufgabe eines Immobilienmaklers ist es eigentlich, den Verkäufer anfänglich von seinen Kaufpreis oder seine Kaufpreisvorstellungen in den Markt wirklich einzubringen und auch dahingehend zu beraten, auf seine Immobilie einigermaßen vernünftig draufzuschauen. Und das Gleiche gilt aber auch in der Ansprache des potenziellen Käufers, auch ihn mitzunehmen. Und so bewegen sich optimalerweise beide Zahlen aufeinander zu. Und dann ist die Differenz vielleicht nicht mehr 100.000, sondern 10.000. Und auf die kann man sich am Ende des Tages vielleicht dann auch einigen. Ich glaube, wenn ich auf einen emotionalen Verkäufer treffe und dem einfach sage, ich möchte gerne 100.000 Euro für dein Haus weniger zahlen, weil das ist ja hier alles nichts wert, dann wird das nicht unbedingt dazu führen, dass ich die Immobilie bekomme.
Wahrscheinlich nicht. Jetzt hätte ich noch eine persönliche Frage an dich. Hast du denn ein Eigenheim?
Ja, also ich befasse mich mit dem Thema auch, bevor ich überhaupt angefangen habe, das finanzierungsmäßig zu tun, habe ich schon die erste Immobilie gehabt. Ich habe heute sowohl selbstgenutzte Immobilie als auch vermietete Immobilien, weil diese Argumente für mich einfach in meinen Jahren immer eine große Rolle gespielt haben, eine einfache Form des Vermögensaufbaus zu gestalten, einen großen Schritt in meiner Altersversorgung über vermietete Immobilien mitzugestalten. Insofern bin ich an der Stelle sicherlich, ich bin ein sehr großer Freund von dem Immobilien zu erwerben und sie zu verkaufen, sie zu vermieten und dann im Einzelfall auch nochmal zu verkaufen.
Und was wäre jetzt, und darauf wollte ich nämlich auch eigentlich raus, was wäre jetzt was du gerne vorher gewusst hättest? Irgendwas, was du jetzt unseren Hörern oder Hörerinnen mitgeben kannst, was du vielleicht unterschätzt hast am Anfang oder wo man wirklich besonderes Augenmerk drauflegen muss?
Ich würde dazu raten, so ein Stück weit immer in der eigenen Kragenweite zu bleiben, also nicht zu schnell zu groß zu werden. Das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt, ich würde gerne zu Geduld raten. Ich habe immer wieder die Situation, dass Leute sagen, ich nehme mir jetzt vor, ein Immobilienportfolio aufzubauen und ich möchte ganz, ganz schnell ganz, ganz viele Wohnungen kaufen und sich dabei selber überholen. Das wäre der nächste Rat. Und der dritte Rat wäre, wir sind heute in einer Zeit unterwegs, anders als vielleicht die Eltern oder die Großeltern, wo eine Immobilie nicht unbedingt der Lebensbegleiter für die nächsten 50 Jahre sein muss. Bei meinen Eltern oder bei vielen Eltern und Großeltern war das noch so, dass man gesagt hat, ich bezahle 30, 35 Jahre eine Immobilie ab, um dann 30 Jahre drin zu wohnen. Eine Immobilie passt aber nur eine gewisse Zeit zu deinem derzeitigen Lebensmodell. Mhm. Also du bist in der Anfangsphase, ich habe es eben schon mal gesagt, alleine oder zu zweit. Dann brauchst du ein anderes Wohnumfeld als möglicherweise mit zwei Kindern. Und du brauchst auch wieder ein anderes Wohnumfeld, wenn deine Kinder aus dem Haus sind. Und ich würde dazu raten, immer ein Stück weit darauf zu achten, was passt denn jetzt gerade zu mir und welchen Optimalwohnanspruch hätte ich denn gerne. Und damit ich das realisieren kann, kommen wir auch wieder zu dem Punkt, dass eine Drittverwendungsfähigkeit meiner Immobilie sehr wichtig sein muss. Denn wenn ich mich entscheide, eine Immobilie zu kaufen, die ich später dann vielleicht vermiete oder wieder verkaufe, dann sollte ich im Moment der Entscheidung, dass ich sie kaufe, schon ein Gefühl dafür haben, ob der Plan 2 auch funktionieren kann. Und wenn ich das ein bisschen beachte, dann kann ich mir über Immobilien ein sehr, sehr schönes, stabiles Vermögen aufbauen.
Das war ein sehr, sehr schönes Schlusswort. Dann bedanke ich mich, dass du da warst. Wir werden auch nochmal die Ehre zusammen haben. Da reden wir über Hochzinsphasen. Und da freue ich mich, wenn alle wieder einschalten. Bis dann. Danke.
Danke auch.